Deutschlandfunk, Andruck.
Dina Netz ist am Mikrofon des Magazins für politische Literatur. Guten Abend. Das Buch DDR im Plural trägt seinen Anspruch im Titel. Das Herausgeberteam Christopher Bandit, Nadine Jenke und Sophie Lange will damit einen differenzierten, vielschichtigen Blick auf die DDR werfen. Ausschließlich aus der Perspektive von Autorinnen und Autoren, die in den 80er Jahren oder später geboren wurden. Die Journalistin Sabine Riedl hat sich für ihr neues Buch das heutige Deutschland angesehen. Genauer, das des vergangenen Sommers, des Sommers 2022. Und das kam so.
Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, die Frage, wie kommen wir durch den Winter, die extreme Trockenheit, der Klimawandel. Ich war in diesem Sommer sehr ermattet, muss ich sagen, von all diesen fürchterlichen Nachrichten. Und dann kam die Meldung vom 9-Euro-Ticket. Und dann habe ich mir gesagt, das ist genau das, was ich machen möchte. Ja. Jemand, der sich auf die Suche macht, durch Deutschland vagabundiert, in der Provinz hier stoppt, da stoppt. Und versucht, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen und sie zu fragen, wie geht es euch? Ja, ich wollte ein Stimmungsbild zeichnen von diesem Deutschland im Sommer 2022.
Sabine Riedl hat aus diesen Begegnungen das Buch gemacht, Reise durch ein verstörtes Land. Gereist ist auch der britische Autor und Journalist Ben Judah, allerdings noch etwas weiter, nämlich durch Europa. This is Europe heißt das Buch, in dem er von seinen Begegnungen erzählt. Und die Soziologin Andrea Neverla macht in ihrem neuen Buch dem Konzept der romantischen Liebe eine Absage. Das Ende des Romantikdiktats heißt es und plädiert für vielfältigere Beziehungsformen und für entsprechende politische Rahmenbedingungen. Auch dazu gleich mehr heute in Andruck. In der Nacht vom 10. auf den 11. September 1989 wurde die Grenze zwischen Österreich und Ungarn geöffnet. Es war eins von vielen Ereignissen, die letztlich zum Fall des Eisernen Vorhangs und zum Ende der DDR führten. Wer blickt heute wie auf die DDR? Das ist ein Thema, das längst nicht nur Historikerinnen und Historiker beschäftigt. Allein in diesem Jahr sind einige viel diskutierte Bücher erschienen, die neue Akzente setzen wollen. Diesseits der Mauer, eine neue Geschichte der DDR 1949 bis 1990. So heißt das Buch der Historikerin Katja Heuer, mit dem sie zeigen will, dass die DDR mehr war als Mauer, Grau und Stasi. Der Leipziger Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann bezeichnet den Osten als eine westdeutsche Erfindung, so der Titel seines Buches mit dem Untertitel »Wie die Konstruktion des Ostens unsere Gesellschaft spaltet«. Jetzt ist ein Buch herausgekommen, das weniger provokante Thesen aufbietet, sondern dadurch besticht, dass die Autorinnen und Autoren in den 80er Jahren geboren wurden und also wenige bis gar keine eigenen Erinnerungen an die DDR haben. DDR im Plural heißt der von Christopher Bandit, Nadine Jenke und Sophie Lange herausgegebene Band. Henry Bernhard sagt darüber:
Selten gelingt es einem Buch, den Leser schon im Titel zu überraschen und mit den ersten Sätzen auf einen guten Weg zu führen. Der Begriff Plural verspricht einen multiperspektivischen Ansatz. Und dieses Versprechen löst das Buch auf ganzer Linie ein. Die durchweg jungen Autoren, kurz vor Ende oder nach der DDR geboren, werfen präzise, mitunter sehr schmale, aber hochinteressante Schlaglichter auf einzelne Phänomene. Von der medialen Darstellung von Kriegsheimkehrern in die sowjetische Besatzungszone, über die Umweltpolitik in den deutsch-deutschen Beziehungen bis hin zur Wahrnehmung der ostdeutschen Bundestagsabgeordneten Anfang der 90er Jahre. Das Buch versammelt dabei mit vielen luziden, aber auch einigen spröden Texten alle Vor- und Nachteile eines Sammelbandes. Doch fast allen gelingt es, allgemeinverständlich ohne Fußnoten zu schreiben. Wie es der Anspruch an die Autoren war, wie Sophie Lange, eine der Herausgeberinnen, erläutert. Sie sollten
nicht zu verkopft, vielleicht so eher in einem essayistischen Stil geschrieben werden und eben kleine Aspekte nur beleuchtet werden, damit es nicht nur für die Wissenschaft geeignet ist zum Lesen, sondern eben wirklich geöffnet werden kann für eine breitere Leserschaft.
Die 25 Autoren sind oder waren Stipendiaten der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ein hervorragendes Beispiel für eine Nischengeschichte, die viel über das große Ganze erzählt, ist Alexander Mennekes Text über Geschichtsaneignung und konstruierte Kontinuität im Fußballstadion. In Leipzig-Leutsch mussten mitten in der Saison 1952-53 die besten 8 Fußballspieler von Chemie Leipzig zum Sportverein Vorwärts der kasernierten Volkspolizei wechseln. Das von der SED bestimmte Aushängeschild der Stadt. Der Eingriff sorgte für Proteste unter den Fußballfans und blieb Grundlage für eine Unterdrückungs- und Widerstandslegende, die bis in die heutigen Tage trägt.
Während in anderen Stadien in Ostdeutschland DDR-Fahnen gezeigt werden, um eine ostdeutsche Herkunft symbolisch nach außen zu tragen, sind diese Artefakte unter den Fans in Leutsch verpönt. Zu sehr ist die staatliche Repression gegen Fans und Verein im kollektiven Wissensvorrat verankert,
schreibt Mennecke. Dieses Beispiel zeigt, was die Herausgeberin so viel lange als inzwischen typisch für die DDR-Forschung beschreibt.
Man kann die DDR nicht erzählen, ohne über das Jahr 1990 hinauszugehen. Wenn man wissen will, wie die DDR-Gesellschaft ja auch Prägungen entwickelt hat, Mentalitäten entwickelt hat und so weiter, dann kann man nicht 89 aufhören.
Besonders interessant wird der Sammelband da, wo er der DDR die Bundesrepublik zur Seite stellt und parallele oder gegensätzliche Entwicklungen ausmacht. Etwa, wenn es um den Umgang mit alten Menschen geht, um den grenzüberschreitenden Umweltschutz oder um die Flucht von Ost nach West. Arne Hoffrichter hat sich das Notaufnahmeverfahren für Flüchtlinge aus dem Osten angeschaut. Insbesondere die Rolle des Sozialdemokraten Heinrich Alberts, ab 1948 niedersächsischer Flüchtlingsminister.
Der gebürtige Breslauer agierte als Gewährsmann der Vertriebenen, der für ihn echten Flüchtlinge. Die Gruppe der SBZ-Zuwanderer grenzte er von diesen scharf ab und brandmarkte sie mitunter als asozial und kriminell. Eine Ansicht, die auch in dieser Wortwahl in der westdeutschen Politik durchaus salonfähig war.
Das Buch steigt unmittelbar nach dem Krieg ein, mit dem Blick auf Heimkehrer, Täter und Opfer des Nationalsozialismus. Ihren Weg zurück in die Gesellschaft oder ihr Scheitern daran. Privilegiertes Opfer des Faschismus konnte man in der DDR nur werden, wenn man zur vermeintlich richtigen Verfolgtenkategorie gehörte und sich im Sinne des neuen Staates engagierte. Umso verblüffter liest man bei Moritz Reininghaus vom Holocaust-Überlebenden Rudolf Schottländer. Der verlor seinerseits im Westen den mit Privilegien verbundenen Status als NS-Verfolgter, weil er sich nicht an die Erwartungen hielt.
1959 wurde er im Alter von fast 60 Jahren von der Westberliner Senatsverwaltung für Volksbildung aufgrund seines Engagements in der Anti-Atomwaffenbewegung sowie seiner anhaltenden Bereitschaft zu Gesprächen mit Vertretern der DDR vom Schuldienst suspendiert und mit einem Disziplinarverfahren belegt. Zudem entzog ihm das Entschädigungsamt den Status als politisch-rassisch Verfolgter des Nationalsozialismus, da er Anhänger des totalitären Systems der DDR sei.
Aber immerhin, vor Gericht erhielt er den verfolgten Status zurück. Das Buch besticht nicht durch kühne Thesen, sondern durch solch nüchterne, aber neugierige Recherche und Einordnung. Aufsätze über die marginale Rolle von Frauen bei der Stasi, über die Frage, wer einen Telefonanschluss bekommen konnte und wer nicht, über den Wandel des Polizistenbildes in der Fernsehserie Polizeiruf 110, überraschend mit Geschichten und Seitenblicken auf das Leben im Mangel und in der Diktatur. Einen eleganten Schwenk in die Gegenwart macht Robert Scholz mit seinem Text über die Debatte über den Unrechtsstaatsbegriff auf Twitter. Anders als viele Kritiker kann er der schnellen, kurzen und mitunter scharfen Debatte etwas abgewinnen, nämlich DDR-Aufarbeitung jenseits der akademischen oder publizistischen Zirkel.
So waren innerhalb eines Tages Tausende zu aktiven Akteuren des Twitter-Diskurses zum Unrechtsstaat DDR avanciert. Und während Hunderte antworteten, lasen Tausende mit. Die Twitternden traten über Zustimmung, Widerspruch, Korrekturen, Verweise und eigene Erinnerungen als Produzenten eigener Geschichtsnarrative auf. Ihnen diente Twitter als digitale Geschichtswerkstatt und virtuelle Plattform ihrer Geschichten von unten. Der heute noch andauernde Prozess der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit lässt sich auch auf Twitter beobachten, nur mitunter quasi in Echtzeit.
DDR im Plural ist eine Empfehlung für all die, die mehr Neues und anderes erfahren wollen über die DDR. Nun von denen erzählt, die sie kaum bewusst oder gar nicht miterlebt haben.
Das Fazit von Henry Bernhard, unserem Landeskorrespondenten in Thüringen. Er besprach den von Christopher Bandit, Nadine Jenke und Sophie Lange herausgegebenen Band DDR im Plural – Ostdeutsche Vergangenheiten und ihre Gegenwart. Er ist im Metropolverlag erschienen, herausgegeben im Auftrag der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. 366 Seiten zum Preis von 24 €. Der Roman Faserland machte seinen Autor Christian Kracht 1995 schlagartig berühmt. Der namenlose junge Ich-Erzähler streift in Krachts Debüt ziellos durch Deutschland. Von Fisch Gosch in List auf Sylt bis auf ein Boot im Bodensee. Dazwischen liegen viele Schlenker und Begegnungen. Kracht erzählte von dieser Reise mal schnodderig, mal melancholisch und so treffend, dass sein Buch bis heute ein Anker ist für Menschen, denen gerade mal das Ziel abhanden gekommen ist. So ging es auch der Reporterin Sabine Riedl im Sommer 2022. Sie saß im Liegestuhl, las Faserland von Christian Kracht und um sie herum schien die Welt unterzugehen. Aber am Ende des Sommers hatte auch sie Material für ein Buch beisammen. Als Reise durch ein verstörtes Land ist es jetzt erschienen. Moritz Klein stellt es vor und erklärt, wie es dazu kam.
Sommer 2022. Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation, das Fischsterben in der Oder, monatelange Trockenheit, Extremhitze und riesige Waldbrände. Die Reporterin Sabine Riedl, oder wie man bei der Machart dieser Reportage vielleicht eher sagen muss, die Ich-Erzählerin, war angesichts all dessen in einen Zustand akuten Weltschmerzes geraten und hatte sich in ihr privates Gartenidyll zurückgezogen. Doch dann gab die Einführung des 9-Euro-Tickets einen spontanen Impuls. Einfach in den nächsten Regionalzug einsteigen, der kommt, losfahren, sich treiben lassen.
Ich wollte Menschen begegnen, sie nach Antworten fragen. Ich wollte wissen, wie sie die Dinge sahen. Und ob sie auch, wie ich, nachts oft wach lagen, weil die Zukunft plötzlich nicht mehr wie ein Versprechen, sondern wie eine Drohung schien.
Die Stationen dieser Deutschlandreise sind durchweg wenig bekannte Kleinstädte oder ländliche Gemeinden, wo die Erzählerin spontan aussteigt und für ein, zwei Tage bleibt. Sie skizziert ihre Eindrücke und Gedanken und gibt Gespräche wieder, die sie mit Zufallsbekanntschaften führt, manchmal aber auch bei eigens verabredeten Treffen mit lokalen Amtsträgern. Die ersten Gespräche sind noch eher flüchtig. In dem hessischen Fachwerkstädtchen Bensheim kommt dann die erste volle Stammtischbreitseite, als Riedl bei Bier und Weißwein mit Daniela, Lothar und Peter ins Gespräch kommt. Vor allem Daniela hat einiges zu sagen. Sie ist Ende 50, Projektentwicklerin für Kitas und befremdet von den Vorstellungen mancher Eltern. Insbesondere bei Toiletten für die Genderkategorie divers geht sie nicht mit und scheint gar eine Art Genugtuung zu empfinden, wenn aus entsprechenden Kita-Projekten nichts wird.
Und weil sie gerade so schön in Fahrt war, nach der dritten Weißweinschorle, redete sie jetzt über Ricarda Lang, Vorsitzende der Grünen, die, stark übergewichtig, was man in dieser kleinen Runde entre nous wohl noch sagen dürfe, nach ihrer Wahl zur Vorsitzenden verkündete, ganz oben auf ihrer Agenda stünde Body Positivity. Also, sagte Lothar, da weiß ich doch jetzt wieder, warum ich die Grünen nicht mehr wähle. Als hätte dieses Land keine drängenderen Probleme.
Offenbar soll hier so etwas wie die deutsche Provinz im O-Ton mehr oder weniger ungefiltert zu Wort kommen. Quantitativ überwiegen dabei Stimmen von älteren Vertretern der deutschen Mehrheitsbevölkerung. Ein Orgelbauer in Friesenheim, Baden-Württemberg, der die Grünen wählt und sich Klimawandel und Ernährungsfragen zu Herzen nimmt. Ein Milchbauer in Pastetten, Bayern, der zu Tierschutzauflagen und ländlichem Flächenfraß hauptsächlich Janai zu sagen hat. Die Leiterin einer internationalen Privatschule in Glauchau, Sachsen, die der Reporterin die vom Westen grundverschiedene Prägung der Ostdeutschen in Dingen wie Geschlechterrollen, Erziehung und Bildung erklärt. In Zerbst, Sachsen-Anhalt, schimpft eine Hotelleiterin über Wohlfahrtsstaat und Arbeitsverweigerer und ein Pfarrer fühlt sich als Sprachrohr der kleinen Leute gegen die urbanen Eliten. In Bienenbüttel, Niedersachsen, sorgt sich ein ehemaliger Bürgermeister um die Zerstörung der Heimatlandschaft durch eine geplante neue Bahntrasse. Das sind so die Sorgen der Leute. Und dieses regionale Meinungsallerlei ist gewiss als dokumentarisch konzipiert. Doch drängt sich die Frage auf, ob man das meiste davon nicht schon zur Genüge gehört hat. Neues oder Unbekanntes ist in diesem Buch eher nicht zu erfahren. Statt Information oder Analyse bietet es ein bloßes Stimmungsbild. Etwas anderes behauptet Riedl freilich auch nicht. Vielmehr kennzeichnet der sehr subjektive Erzählton den Text als eine Art Erlebnisbericht. Als etwa einmal der Zug auf offener Strecke hält, liest sich das so.
Ich sah aus dem Fenster und auf das ausgebleichte Gelb der abgeernteten Weizenfelder. Alle anderen schienen auf das Display ihres Smartphones konzentriert. Was die Baldrian-Tropfen für die Alten waren, sind die Videospiele für die Generation von heute, dachte ich.
Solche Dachte-ich-Passagen mit reichlich Gemeinplatzgehalt stehen im Text gleichwertig neben den O-Tönen der Gesprächspartner. Die Erzählerin reflektiert auch ganz explizit darüber, dass sie selbst, Anfang 60, als Angehörige der Boomer-Generation zu den vom Zeitgeist Überholten gehöre. Man könnte diese Ich-Reportage also auch lesen als eine autobiografische Fallgeschichte über das Zeitgefühl, die Orientierungsprobleme einer Alterskohorte, die in der gegenwärtigen Bevölkerungsstatistik der BRD sehr stark vertreten ist. Dass einen die Lektüre ziemlich ratlos zurücklässt, hätte insofern durchaus Methode. Enden lässt Riedel ihre Reise übrigens in dem Kurort Büsum an der Nordsee, den sie wie ein Reha-Zentrum beschreibt. Und tatsächlich hat sich ihr gestörtes Weltgefühl am Ende gebessert, auch wenn sie ebenso wenig wie die Leserinnen und Leser schlauer geworden ist aus ihrer Reise. Aber vom Rückzug ins Private hat sie sich erfolgreich therapiert, und das wäre dann doch eine echt politische Moral aus der Geschichte.
Meint Moritz Klein nach der Lektüre von Sabine Riedels Reise durch ein verstörtes Land. Das Buch ist bei Mattes und Seitz Berlin erschienen, hat 118 Seiten und kostet 18 Euro. Übermorgen ist Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird dann die letzte Rede zur Lage der Union ihrer Amtszeit halten. Vielleicht sollte sie vorher ein gerade erschienenes Buch zur Hand nehmen, das bisher nur im englischsprachigen Original vorliegt. This is Europe, des Journalisten und Autors Ben Judah, auf Deutsch also ungefähr Dies ist Europa. Judah hat vor 7 Jahren das Buch This is London veröffentlicht und sich darin mit der sich rasant verändernden britischen Hauptstadt beschäftigt. Nun legt er also mit This is Europe nach, einer Sammlung von 23 Reportagen über Menschen, die in Europa leben oder nach Europa wollen. Und dabei kommt nicht immer das Europa zum Vorschein, das wir zu kennen vermeinen. Martin Hahn über This is Europe.
Es ist schnell gesagt, was Ben Judahs neues Buch nicht ist. Es ist kein Buch über die Europäische Union, kein Buch über die Bürokratie in Brüssel, keine politische Analyse. Stattdessen widmet sich This is Europe den Menschen, die in Europa leben und denen, die nach Europa wollen. Judah erzählt von menschlichen Tragödien und Triumphen. Die Mission des Buchs erklärt er sich selbst und seinen Lesern so.
Du lebst auf einem Kontinent mit etwa 748 Millionen Menschen. Du erhaschst einen flüchtigen Blick auf ihn. Du fliegst, du fährst, du arbeitest. Du wachst irgendwo anders auf. Du läufst durch eine Stadt, deren Sprache du nicht sprichst. Du findest dich in Terminals, an Stränden, in Busbahnhöfen wieder. Du sitzt da und fragst dich, wer diese Menschen sind oder wo sie sich auf dem Bogen des Lebens befinden. Du willst das, was dir Politiker, Experten und Politologen nicht geben können. Du willst zuhören. Du willst wissen, wie wir heute leben.
The way we live now, wie wir heute leben, so lautet der Untertitel des Buchs. Die Antwort steckt in der Summe aller Geschichten, die Judah zusammengetragen hat. This is Europe versammelt 23 überraschende, emotionale und intime Reportagen. Zum Beispiel über einen Hafenlotsen in Rotterdam, der bei Wind und Wetter müde und nervös die größten Containerschiffe der Welt boardet. Über einen syrischen Flüchtling, der es mit viel Hartnäckigkeit in Europa zum Pornostar schafft. Über einen rumänischen Lkw-Fahrer, den das Leben auf der Straße krank macht. Über dessen Angst vor Überfällen schreibt Judah:
Es gab so viele von ihnen, Typen, die dich um dein Portemonnaie oder sogar um deinen ganzen Lkw bringen konnten. Die schlimmsten waren die Trucker mit dem Zittern und den großen Augen. Überall auf der Straße gab es Amphetamine. Er konnte sie schon von Weitem erkennen, die Typen, die sie nahmen, um nicht langsamer fahren zu müssen.
Judah hat ein herausragendes Talent für Sprachrhythmus und Melodie. In This is Europe stellt er dieses Talent in den Dienst derer, die viel zu häufig nicht wahrgenommen werden. Er teilt ihre Geschichte und gibt ihnen eine Stimme. Der Erzähler des Buchs verschmilzt mit seinen Protagonisten. Er sieht, fühlt, schmeckt wie sie. Wir Leser tauchen so in eine Art Bewusstseinsstrom ein.
Du liegst da auf der dünnen Lkw-Matratze über den Sitzen und das Gefühl, nicht ganz sicher zu sein, lässt dich nicht los. Jedes Mal gerate ich in dieselbe Scheiße. Massenkarambolagen, schreiende Koordinatoren, Anrufe, Befehle. Mehr, schnell, ab zum Lager. Vorgesetzte, die ihm die Hölle heiß machen. Zu spät, zu langsam. Sprechen Sie Deutsch? Machen Sie schneller.
Man bekommt Herzrasen beim Lesen von This is Europe und spätestens nach der dritten Geschichte fragt man sich, wie zum Teufel schafft Judah das? Diese Nähe, diese Details, ohne selbst dabei gewesen zu sein. Eine Frage, die der hellsichtige Autor im Nachwort pariert.
Sie fragen sich vielleicht, wie This is Europe geschrieben wurde.
5 Jahre arbeitete Judah am Buch. Er traf seine Protagonisten mal persönlich, mal per Videocall. Er interviewte sie, er hörte zu, er dokumentierte Erinnerungen und Emotionen. Immer wieder feilte er an den Reportagen. Er las den Befragten seine Texte vor, er arbeitete ihr Feedback und Korrekturen ein, bis alles passte. Das Resultat liest sich wie ein Thriller. Das liegt auch daran, dass This is Europe in großen Teilen ein düsteres Buch ist.
In dieser Nacht sprang das Feuer über und am nächsten Morgen war es schon auf unseren Hängen. Ich wachte auf, der Geruch, der Rauch, es war überall. Es war schon auf meiner Farm. Dort lagen 2 große Felsbrocken. Und dahinter konnte man das Feuer sehen.
Waldbrände und fehlender Regen, Frost zur falschen Zeit, hungernde Tiere und besorgte Menschen. Wie ein roter Faden ziehen sich Klimakatastrophe und Umweltzerstörung durch das Buch, von den Dörfern Portugals bis zu den Gasfeldern Russlands. This is Europe ist auch ein Buch über Migration, Grenzen und Ausbeutung. Eine Reportage widmet Judah einem geflüchteten Syrer, der heute in Berlin Amazon-Pakete ausfährt.
Die App trillert. Er ist durch einen Fehler von der Route abgekommen. Aber es gibt keine Möglichkeit, Amazon zu informieren. Sie werden ihn anrufen, wenn er nicht wieder auf Kurs kommt. In Momenten wie diesen, da kommt der Stress. Er pulsiert hinter seinen Augen. Der Verkehr ist blockiert. Jemand hupt. Er kann nicht verstehen, was die App ihm sagt. Und seine Augen werden schwer.
The way we live now. Als Leser weiß man am Ende nicht, wie wir heute in Europa leben. Aber dank Judahs meisterhaft komponierten Erzählungen spürt man es. Wir leben über unsere Verhältnisse. Wir leben inmitten erschöpfter Ökosysteme. Wir leben komfortabel, weil andere hart arbeiten. Wir sind gut darin, nicht genau hinzuschauen. Wir messen mit 2erlei Maß. Wir scheren uns viel weniger um andere Menschen, als die hehren Werte der EU vorgeben. This is Europe ist ein erschreckendes Buch, ein nötiges Buch über Europa.
Das sagt Martin Hahn nach der Lektüre von This is Europe von Ben Judah. Das Buch liegt bisher nur im englischen Original vor, beim Verlag Pan Macmillan und hat 512 Seiten. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur im Deutschlandfunk. Viele Verbrechen aus der Zeit des Nationalsozialismus sind inzwischen genau recherchiert und aufgearbeitet. Aber wie viel Kunst im Zweiten Weltkrieg geraubt wurde, verloren ging oder vernichtet wurde, das lässt sich heute immer noch nicht genau sagen. Das Ausmaß des Diebstahls an Jüdinnen und Juden war gigantisch. Ebenso die Anzahl der Werke der sogenannten entarteten Kunst, die die Nationalsozialisten aus den Museen entfernten. Bis heute beschäftigen die Recherchen zu diesen Kunstwerken Museen, Forscherinnen, Erben, Nachkommen. Auch in öffentlichen Gebäuden gab es Gemälde, Grafiken und Skulpturen. Sie wurden oft in Bunker oder an vermeintlich sichere Orte gebracht, meist außerhalb der Großstädte. Aber nach Kriegsende wurden auch viele dieser Kunstobjekte geplündert oder beschlagnahmt. Die Archivarin und Provenienzforscherin Heike Schroll versucht nun in einem Buch, das die entsprechenden Dokumente gleich mitliefert, die Wege verschwundener Kunst aus Berlin nachzuzeichnen. Es trägt den etwas sperrigen Titel »Verwaltung rettet Kunst«, ein Titel, der vielleicht nicht gerade spontanes Interesse weckt, sondern eher kafkaeske Bilder von endlosen öden Gängen hervorruft. Anja Reinhardt sagt, warum sich die Lektüre trotzdem lohnt.
Der Fokus des Buches liegt auf Kunstwerken, die die Berliner Verwaltung rettete. Und hier drehte sich während wie nach dem Kriegsende vieles um eine Person. Walter Peschke, ab 1932 NSDAP-Mitglied, machte im Nationalsozialismus durchaus Karriere. Ab 1933 war er Provinzialkonservator der Reichshauptstadt und mit Denkmalpflege und Denkmalschutz in Berlin beauftragt. 1939 wurde er zudem zum Stadtbaudirektor ernannt. Als Hitler mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg auslöste, galt Peschkes Sorge der Kunst in den öffentlichen Gebäuden, für die er zuständig war.
Unmittelbar nach dem Polenfeldzuge habe ich aufgrund der bereits dort gemachten Erfahrungen an den damaligen Oberbürgermeister die Bitte gerichtet, die zur Sicherung Berliner Kunstbesitzes notwendigen Baumaterialien, Arbeitskräfte und Transportmittel zur Verfügung zu stellen. Die Zerstörung der ersten großen, an Kunstwerken reichen Städte wie Köln oder Lübeck öffneten sehr schnell die Augen für die Notwendigkeit sofortiger durchgreifender Schutzmaßnahmen,
schrieb Walter Peschke 1949 in einem Brief. Während des Krieges ließ er Kunstwerke, Bücher und Möbel an insgesamt 33 verschiedene Orte bringen. Viele Transporte gingen ins heutige Polen. Einige hochwertige Kunstwerke wurden in Berlin versteckt, wie sich ein Mitarbeiter Peschkes erinnert.
Aus städtischem Besitz wurde ein Konvolut von Bildern untergebracht, etwa 25 an der Zahl, die ausnahmslos künstlerisch und historisch hohen Wert besaßen. Erinnerungsgemäß waren dabei Van Dyck, Van der Velde, Tischbein, Birklein, Rode, Korinth und andere, Meister des 18. und 19. Jahrhunderts wie Anton von Werner mit dem großen Kongressbild, das früher im großen Festsaal des Rathauses aufgestellt war.
Insgesamt standen auf Peschkes Listen rund 2000 Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Grafiken und knapp 200 Plastiken. Nicht alle hatten allerdings einen kunsthistorisch so hohen Rang wie die Bilder des flämischen Barockmalers Antonis van Dyck oder des deutschen Impressionisten Lovis Corinth. Die Archivarin und Provenienzforscherin Heike Schroll, 30 Jahre am Landesarchiv Berlin tätig, versucht in ihrem Band »Verwaltung rettet Kunst« anhand von Originaldokumenten den Verbleib der Bilder zu klären. Es ist eine ungeheuer akribische Arbeit, deren Nutzen sich vielleicht erst in einigen Jahren erweisen könnte. Für Provenienzforscher, die mit den abgedruckten Listen Lücken in ihrer Forschung schließen könnten. Heike Schroll fügt mit ihrer Recherche auch dem Mythos Stunde Null ein weiteres Kapitel hinzu, denn die Suche nach verschollener Kunst übernahm nach 1945 kein anderer als Walter Peschke, wie sie schreibt.
Peschkes Kenntnisse als ehemaliger Provinzialkonservator waren unverzichtbar. Mit wem sollte man die verlagerten Kulturgüter suchen, sicherstellen und bergen, wenn nicht mit den an den Verlagerungen selbst maßgeblich Beteiligten? Um den alliierten Vorgaben bezüglich der Personalpolitik zu entsprechen und dennoch Peschkes Engagement und Wissen nutzen zu können, ergriff das Hochbauamt die Möglichkeit einer externen Lösung und arbeitete mit ihm als fachlichen Berater eng zusammen.
Es sei auch darum gegangen, den sowjetischen Trophäenbrigaden zuvorzukommen, die gezielt nach Kunst suchten.
Diese Fachleute besaßen eine ganz konkrete Liste von fast 2000 deutschen Museumsexponaten, die als Kompensation für die sowjetischen Kulturgutverluste im Krieg wünschenswert waren. In der gesamten sowjetischen Besatzungszone wurden infrage kommende Gebäude inspiziert, Schlösser, Museen, Bibliotheken oder ähnliches.
Nicht nur Kunstwerke, sondern auch die eigenen Inventarlisten waren zum Teil verschwunden. Zum Beispiel für den Zoobunker in Berlin, in dem Werke aus Museen, Privatbesitz und öffentlichen Gebäuden in Sicherheit gebracht lagerten. Im Juli 1945 konnte die neue Stadtverwaltung nur noch feststellen, alles ist weg. Wie und durch wen wurde später nur teilweise aufgeklärt. Wer die Suche nach Kunst aus öffentlichen Einrichtungen in Berlin ins Verhältnis zu dem ungeheuren Unrecht setzt, das NS-Verfolgten und Opfern angetan wurde, der muss sich an einigen Stellen durchaus wundern. Heike Schroll schreibt konsequent aus der Perspektive der Landesarchivarin, die das, Zitat, hinhaltende Desinteresse der Alliierten, Zitat Ende, bei der Kunstsuche bemängelt.
Andererseits, ohne den von Deutschland entfesselten Krieg wären weder die Verlagerungen durch den Provinzialkonservator notwendig geworden, noch wäre es erforderlich gewesen, Dienststellen einzurichten, um Kulturgut aus Schutt und Asche zu bergen oder seine Rückführung zu organisieren.
Verwaltung rettet Kunst ist kein Lesebuch. Der größte Teil des Bandes besteht aus Bilderlisten, die Heike Schroll in langjähriger Arbeit gefunden und geordnet hat. Die wiederum könnten sich für die Forschung, aber auch für Privatpersonen als sehr hilfreich erweisen. Die flankierenden rund 50 Seiten Text zeichnen ein für Kunstinteressierte spannendes Bild des besetzten Berlin und erzählen einen exemplarischen Mikrokosmos der sehr widersprüchlichen Nachkriegsgeschichte.
Die Meinung von Anja Reinhardt. Sie besprach Verwaltung rettet Kunst. Der Untertitel ist auch nicht gerade gefällig. Er lautet: Die Verlagerung von städtischem und privatem Kunstbesitz aus der Stadt Berlin während des Zweiten Weltkriegs und die Bemühungen um Bergung und Rückführung in den ersten Jahren nach Kriegsende. Heike Schroll hat das Buch verfasst und die Dokumente zusammengetragen. Es ist im Verlag Dunker und Humblot erschienen, als Band 22 der Schriftenreihe des Landesarchivs Berlin. 435 Seiten kosten 59,90 Euro. Zwei Menschen, die einander jeden Wunsch von den Augen ablesen, deren Herzen im Gleichklang schlagen und die jeden Abend beim Candlelight-Dinner zusammensitzen. Das Ideal der romantischen Liebe ist so verlockend, dass es sich inzwischen seit mehr als 200 Jahren hält. In Filmen, Büchern, Liedern wird es immer wieder reproduziert. Die Statistiken zeigen allerdings ein anderes Bild. Die Zahl der Heiratswilligen sinkt, die Scheidungsrate nimmt zu, die der Einpersonenhaushalte auch. Aber obwohl sie damit bisher keine guten Erfahrungen gemacht haben, suchen die meisten weiter nach Mr. oder Mrs. Right. Die israelische Soziologin Eva Illouz hat schon vor einem Vierteljahrhundert in ihrem vielbeachteten Buch »Der Konsum der Romantik« darauf hingewiesen, wie stark unser Ideal der romantischen Liebe vom Kapitalismus durchdrungen ist. Die Soziologin Andrea Neverler hat jetzt ein neues Buch zum Thema mit einer etwas anderen Stoßrichtung herausgebracht. In »Das Ende des Romantikdiktats« hinterfragt sie das Konzept der romantischen Liebe als alleinselig machende Beziehungsform. Dörte Hinrichs hatte zu dem Buch direkt eine musikalische Assoziation. Only
you. Wer hört das nicht gerne? Nur man selbst kann den anderen oder die andere glücklich machen und umgekehrt. Man ist quasi füreinander bestimmt. Die romantische Liebesbeziehung verspricht das Ende der Einsamkeit, das Gefühl von Nähe und Zweisamkeit, aber auch von Selbsterkenntnis und Sinnstiftung. Bis irgendwann vielleicht doch der Konflikt zwischen Nähe und Autonomie zu groß wird, den Andrea Neverler als den Grundkonflikt in vielen Liebesbeziehungen ausmacht, auch in ihren eigenen. In ihrem Buch vom Ende des Romantikdiktats macht sie eine kritische Bestandsaufnahme.
Wir fragen nicht, warum wir kaum andere Vorstellungen von einem glücklichen und zufriedenen Zusammenleben haben als die der romantischen Liebesbeziehung und der im besten Fall daraus erwachsenden Kleinfamilie. Wir fragen nicht ganz grundsätzlich nach den Regeln, Funktionen und Normen unserer persönlichen Liebesgeschichten. Es ist fast so, als würden wir uns nicht trauen, da genauer hinzuschauen. Vielleicht, weil wir dann erkennen oder sagen wir anerkennen würden, wie viel Gesellschaft in unseren Schlafzimmern steckt.
Das Private ist politisch, klar. Wie eng unsere nahen Beziehungen und unsere Vorstellungen von Intimität, Beziehungen und Liebe gesellschaftlich geprägt sind, ist kein neuer Gedanke. Den haben vor der Autorin schon andere SoziologInnen herausgearbeitet, insbesondere Eva Illouz, auf die sie sich, neben vielen anderen, auch bezieht und von der sie sich teilweise abgrenzt. Neverler weitet den Blick auf Freundschaften, Wahlfamilien, Wohngemeinschaften, in denen man auch Geborgenheit und Nähe erleben kann. Zuvor aber wirft sie einen Blick zurück, wie es dazu gekommen ist, dass romantische Liebesbeziehungen ab dem 18. Jahrhundert zur vorherrschenden Form wurden. Sie streut ihre eigene und Datinggeschichten ihrer InterviewpartnerInnen ein, sowie eine kurze Kulturgeschichte des Datings seit der Eröffnung der ersten Singlebar 1960 in New York. Die Soziologin fragt, warum wir heute so ein eingeschränktes Verständnis von Intimität haben. Denn diese könne auch digital vermittelt entstehen und wachsen, so Neverler. Und sich ändern, wobei das Internet als Katalysator verschiedener Beziehungsmodelle fungiert. Offene Beziehung, Polyamorie, Affäre, Freundschaft plus und Co. Trotzdem hält sich hartnäckig die Sehnsucht nach der großen Liebe, nach beständigen Beziehungen, betont die Mehrheit ihrer InterviewpartnerInnen. Dabei macht die Autorin leider die Anzahl, Fragen und Systematik ihrer eigenen Interviews, die sie mit Menschen über deren Beziehungs- und Intimitätspraxis geführt hat, nicht wirklich transparent. Dennoch ist es gewinnbringend zu lesen, wenn sie Fragen nach der Zukunft des Zusammenlebens stellt, den Wert und die Vielfalt von Freundschaften herausstellt. Sie fragt, ob wir gesellschaftlich offen sind für andere Formen der Nähe, des sich verantwortlich fühlens, und ob wir Menschen einen sozialstrukturellen Rahmen bieten, die zum Beispiel jenseits romantischer Liebesbeziehungen Kinder zeugen und großziehen. Und Neverler fragt,
haben wir Möglichkeiten geschaffen, dass sich Menschen jenseits der Kleinfamilie auch im Alter umeinander kümmern können? Es mag sein, dass wir dafür offen sind, aber bieten wir hier auch entsprechende Strukturen, damit dies eine lebbare Praxis für Menschen werden kann? Hierfür bräuchte es auch Gesetze, die es überhaupt ermöglichen, dass wir das Recht haben, uns um einen Freund oder eine Freundin zu kümmern, wenn diese Person Unterstützung benötigt oder gar selbst nicht mehr entscheiden kann. Ist beispielsweise ein guter Freund rechtlich abgesichert, wenn wir mit ihm ein Kind großziehen möchten, er aber nicht der biologische Vater ist?
Die Einführung der Verantwortungsgemeinschaft, eines neuen Rechtsinstituts neben der Ehe, hat sich die Ampelregierung auf die Fahnen geschrieben. Damit sollen auch Menschen in Freundschaften oder Wohngemeinschaften rechtlich abgesichert Verantwortlichkeit füreinander übernehmen können.
Auf der untersten Stufe geht es um Auskunfts- und Vertretungsrechte in medizinischen Belangen. Auf höheren Stufen geht es dann auch um Fragen des Unterhalts, Steuerfreibeträge, Rentensplitting und Freibeträge bei Erbschaftssteuern. Geplant ist außerdem, dass die Gemeinschaft jederzeit konsensual wieder aufgelöst werden kann.
Das Vorhaben soll nicht zuletzt den Sozialstaat entlasten und Verantwortung vom Staat auf die Bürger verlagern. Dennoch sieht Andrea Neverler hier viele Potenziale, weil das Konzept der Wahlfamilie mehr Wahlfreiheit verspricht. Wie sie das Romantikdiktat, die daraus resultierenden Unsicherheiten sowie Visionen einer gesellschaftlichen Verantwortungsgemeinschaft entwickelt, ist überzeugend, trotz einiger Redundanz. Ihr Fazit?
Wir müssen rechtliche Möglichkeiten des Zusammenlebens schaffen, die über aktuelle Formen und Modelle hinausgehen, gerade um den auseinanderfallenden gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Griff zu bekommen. In einer pluralistischen und freien Gesellschaft brauchen wir vielfältige Möglichkeiten, unsere intimen Welten zu bauen. Das kann auch eine Chance für die Romantik an sich sein, denn sie muss nicht mehr alles für uns leisten und bedeuten.
Ein Zitat aus Andrea Neverlas Buch »Das Ende des Romantikdiktats – Warum wir Nähe, Beziehungen und Liebe neu denken sollten«. Es ist im Kösel Verlag erschienen, hat 204 Seiten, kostet 20 Euro. Und Dörte Hinrichs hat es besprochen. Das war Andruck, das Magazin für politische Literatur für heute. Alle Beiträge können Sie auch in unserer DLF-Audiothek-App hören. Nächste Woche Montag geht es unter anderem um das Buch »Der Chipkrieg«. Der US-amerikanische Wirtschaftshistoriker Chris Miller erläutert darin den Zusammenhang zwischen Mikrochips und Geopolitik. Jetzt danke ich Ihnen erstmal fürs Zuhören. Mein Name ist Dina Netz. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.